Nur wer sich selbst erkennt, wird reif für die Begegnung mit anderen. Mit diesem tollen Zitat von Erwin Ringel habe ich jetzt heute einen tollen Gast bei mir, den Robin Kaiser. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, Robin. Hallo. Dieses Zitat passt, finde ich, sehr, sehr gut zu dem heutigen Thema, nämlich wir wollen das Thema neues Wir, neue Gemeinschaften. Auch wie hat's, sieht es in anderen Gemeinschaften aus? Das wollen wir uns heute genauer anschauen. Und das passt, glaube ich, ganz gut. Und ja, ich würde sagen, starten wir mal gleich mit der Schnellfragerunde, damit wir dich auch besser kennenlernen. Und dann können wir mit dem Gespräch starten. Passt.
Gerne.
Beschreibe dich mit drei Worten.
Offen, rezeptiv und feinfühlig.
Bist du ein Herz- oder Kopfmensch?
Ich bin ein Brückenbauer zwischen Herz und Kopf.
Was machst du als erstes, nachdem du aufgewacht bist?
Heute habe ich Gong gespielt, nachdem ich aufgewacht bin. Also so einen großen, ja, erstmal den Gongschlag am Morgen.
Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel hätte es?
Oh, die Erweckung der Herzenskräfte.
Gibt es etwas, was du schon immer tun wolltest, bisher aber noch nicht gemacht hast?
Also, vieles von dem, was ich tun wollte, verwirklicht sich zunehmend schneller. Ja, vielleicht so auf einen Kaffeeklatsch mit Jesus mal, so ein persönliches Gespräch, so mit solchen Figuren. Ja.
Für welche Erfahrungen in deinem Leben bist du zutiefst dankbar?
Dankbar für die Liebe, die mir zuteil wird, mit meiner Partnerin. Und ja, dankbar für die unglaubliche Unterstützung auch von den Menschen, die mir nah sind. Also ohne diesen Background, auch ohne Freunde, Familie, die mich immer wieder unterstützt haben, wäre ich nicht der, der ich bin.
Worüber machst du dir im Moment am meisten Gedanken?
Wie ich mir trotz eines irdischen Lebens noch mehr Raum schaffe für geistige Inhalte und geistige Eingaben und wie ich auch die Menschen daran führen kann, dass sie aus den geistigen Ebenen Impulse empfangen können.
Was hilft dir, in herausfordernden Momenten in deiner Mitte zu bleiben?
So erstmal mich auf mich zu besinnen, mich an mich zu erinnern, wer ich wirklich bin, jenseits von der Raumzeitidentifikation und atmen. Also manchmal sage ich mir selbst, Robin, okay, jetzt atme dreimal. Also wenn es wirklich ganz schlimm kommt, dann atme ich und also da kommt automatisch Bewusstsein mit rein und dann löst sich's wieder.
Was ist deiner Meinung nach der Schlüssel zu einem erfüllten Leben?
Also vielleicht erstmal sich von gesellschaftlichen Programmen zu lösen und sich selbst finden. Also wirklich sich von allem, was man gehört hat, einmal ablösen und sich sich frei machen von gesellschaftlichen Konditionierungen und dann auf die Suche nach sich selbst zu gehen, also immer tiefer in sich selber hineinkommen, um dann aus der Tiefe die Lebensguidelines zu empfangen. Also also es gibt kein Komplettpaket, kein 12-Schritte-Programm für ein erfülltes Leben. Das muss jeder wirklich aus sich und seiner Seelenführung heraus bekommen.
Dein liebstes Zitat oder dein liebster Spruch?
Vielleicht in Bezug auf das heutige Thema von Martin Buber, am Du zum Ich werden. Also sich selbst im Anderen erkennen. Also ich werde am Du zum Ich. Und da lösen sich dann auch das Ich und das Du auf.
Ja. Was treibt dich an, das zu tun, was du tust?
Oh. Ich habe gefühlt wie ein unfassbares Feuer, was so sehr die Befreiung möchte. Also erstmal auch von mir, psychisch, innerlich, aber auch die Befreiung der Menschheit. Und wenn ich schon mitkriege, wie sehr sich Menschen in ihrem Bewusstsein in Gefangenschaft halten, dann kommt wie so eine Energie, wo ich mir denke, so, wake up. Ja, das ist,
ja. Was wünschst du dir für unsere Zukunft?
Dass wir von einem auf Misstrauen basierenden Miteinander immer mehr zu einem liebevollen Vertrauen kommen. Dass wir wirklich zwischenmenschlich alles aus dem Weg räumen und uns immer tiefer begegnen können, von Mensch zu Mensch auf allen Ebenen. Also dass wir erkennen, dass es eine Seele ist, die mir gegenübersteht, die sich inkarniert hat in diesen Körper und dass ich ja mich mit dem anderen auf seelischer Ebene begegnen kann. Das wünsche ich allen.
Danke für die tollen Antworten, lieber Robin. Ich finde deine Energie sehr, wir kennen uns ja jetzt erst seit diesem Gespräch, ich finde deine Energie sehr, sehr, was ist das richtige Wort? Das ist jetzt echt schwer zu sagen. Deine Energie ist, quirlig ist nicht das richtige Wort, aber so lebendig. Also wenn man dir zuhört, auch wenn du eine Frage gestellt bekommst und dann so in dich gehst, da tut sich was. Also du steckst an mit deiner Energie, das finde ich sehr angenehm. Ja, wie du gesagt hast, vom Ich zum Du, oder wie war das, vom Ich zum Wir? Vor allem bei diesem Zitat, ich weiß es nicht mehr genau.
Vielleicht vom Ich zum Du zum Wir.
Ja.
Ne? Also.
Ja, das finde ich gut, weil das beschreibt es auch, dass es einfach alles im Endeffekt eins ist. Also wir sind ja nicht getrennt voneinander. Habe ich auch lange gebraucht, das für mich zu integrieren, dass wir da jetzt nicht lauter einzelne Individuen sind, sondern dass wir trotzdem ein Ganzes sind. Und natürlich hat jeder seinen Auftrag. Aber das Wir funktioniert ja nur, wenn wir uns zuerst selbst erkennen und dann auch den anderen dadurch erkennen. Das habe ich für mich erleben und erfahren dürfen. Und so wie das Zitat von Erwin Ringel, nur wer sich selbst erkennt, wird reif für die Begegnung mit anderen, sagt für mich auch aus, dass der Weg zum Wir zuerst mal beim Ich anfängt, dass man mal in sich selber geht und ja, da einfach sich selber findet. Wie siehst du denn das? Wie ist denn der Weg zur neuen Gemeinschaft, zu einem wirklichen Miteinander? Was ist dein Gefühl dazu?
Ja, Erstmal, ich habe nicht allzu viele Direkterfahrungen, wo ich in Gemeinschaften gelebt habe über längeren Zeitraum. Da gibt es andere Menschen, die schon mehr Erfahrung gemacht haben. Aber so viel, wie ich wahrnehmen konnte, ist in den meisten Gemeinschaften, dass das Maß an innerer Reife und innerer Verantwortlichkeit für sich und die Themen noch nicht so groß, dass eine reibungsfreie, harmonische Gemeinschaft sein kann. Also das heißt, die inneren Hausaufgaben, also zum Beispiel, was das Projektionsfeld angeht, ne, zu wissen, wenn mein Gegenüber mich triggert, dann hat das nichts mit meinem Gegenüber zu tun, sondern mit meiner Vergangenheit und meiner unerlösten Vergangenheit. Und alleine dieses, also das ist sozusagen die Grundlage, um überhaupt in Beziehung treten zu können, ohne Schuld zu projizieren. Und wenn in einer Gemeinschaft diese Grundlage nicht steht, dann geht es früher oder später nicht mehr. Zumindest für mich nicht. Und ich sehe viele Gemeinschaften, die sehr enthusiastisch irgendwie anfangen, ja, lass uns Gruppen bilden, lass uns zusammen. Und dann scheitert es aber an diesen grundlegenden Sachen, an dem Verständnis von Projektion, an dem Verständnis von, also ganz wichtiger Schlüssel, in dem ist auch transparente Kommunikation, dass man wirklich alles auf den Tisch legt, dass man sowieso weiß, man kann auf einer tiefen Ebene, auf einer energetischen Ebene nichts verbergen. Der andere kriegt das sowieso mit. Und in dem Sinne, ja, habe ich das Gefühl, dass vor Gemeinschaftsbildung auch immer Ich-Findung stehen muss. Also ich finde das Zitat genial. Es gibt auch einen ähnlichen Buchtitel, der zu dem Zitat gut passt. Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Ja. Und so ein bisschen in diese Richtung geht es ja. Und das ist die Grundlage, ne? Also die Grundlage Selbstliebe, Selbstwertmangel. Wo versuche ich zu kompensieren mit etwas, was ich mir selbst nicht geben kann? Und diese Elemente wirklich durchschaut zu haben und nicht mehr den anderen für etwas, was ich mir selber geben müsste, auszunutzen. Also da sehe ich selbst auch in bewussteren Gemeinschaften immer noch Muster, die ich nennen möchte, ja, wie vampiristische Muster, dass andere den anderen ausnutzen des eigenen Vorteils halber. Und sobald man im Benutzen, also das soziale Feld benutzt, ja, fängt es dann auch an, missbräuchlich zu werden. Und vielleicht eine Grundlage, auf die das Miteinander aufbauen kann, ist, dass ich nichts von dir will, ne? Dass wir wirklich frei sind von dem, den anderen zu brauchen und dann jenseits des haben wollen oder brauchen oder, ne, dann anfangen zu schauen, okay, wie können wir miteinander in einen Tanz eintauchen?
Das ist jetzt schön gesagt, miteinander in einen Tanz eintauchen, weil es ist dann etwas Freudiges, wenn wir nicht mehr nur ich sind und von dem anderen was wollen, sondern wenn da einfach ohne also bedingungslos ein Austausch herrscht. Das ist auch das, was ich immer mehr kennenlernen durfte der letzten Jahre. Das ist, ja, das ist ein wunderschönes Erlebnis, ist einfach im Wir und im Austausch mit anderen Menschen zu sein. Wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen gequatscht und da hast du angeführt, dass es eben viele Völker gibt. Und da möchte ich jetzt mit dir noch ein bisschen eintauchen. Das interessiert mich unglaublich. Wie leben das andere Völker, Urvölker? Wie sehen deren Gemeinschaften aus? Hast du da für uns Impulse?
Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe mich immer gefragt, Wieso sieht die Erde so aus, wie sie aussieht? Warum ist das soziale Miteinander so, wie es ist, gerade aktuell auf der Erde? Und dann habe ich reingespürt und gemerkt, so ist es nicht gedacht. So ist es von der Erde nicht gedacht. So ist es auch in unserem biologischen Design nicht konzipiert. Wir sind nicht dafür gemacht, um in Plattenbauten zu leben. Das kann nicht sein, ne? Das kann nicht angehen. So, und dann habe ich mir angeschaut, wie leben denn Menschen, die noch einen ursprünglicheren Kontakt mit der Erde, mit sich selbst, mit dem Körper, mit den Naturkräften haben. Und da habe ich was Spannendes herausgefunden, dass bestimmte Elemente in der Art, wie Urvölker leben, überall auf dem Planeten gleich sind. Also das heißt, es ist nicht so, dass die voneinander abgeguckt hätten und dass die Art zu leben oder sich selbst zu erfahren oder die auch ganz konkrete Sachen wie Kindererziehung oder wie Sozialstrukturen aufgebaut worden sind, wie Häuser gebaut worden sind, alles solche Sachen. Das ist überall auf dem Planeten in den indigenen Kulturkreisen gleich. Also, die meisten haben zum Beispiel immer runde Häuser gebaut. Die wenigsten haben eckige Häuser gebaut. Das ist ein ganz anderes Prinzip, was dahinter steht. Also überall auf dem Planeten wurden in den indigenen Kulturkreisen immer runde Häuser gebaut. Und wir kommen mit der modernen Gesellschaft und bedienen ein ganz anderes Prinzip. Eigentlich das Prinzip, man könnte sagen, das Maßprinzip, das ist das eckige Prinzip. Und was dahinter steht, sind ganz viele trennende Energien auch. Und wenn wir schauen, wie das soziale Miteinander in den indigenen Kulturkreisen gewesen ist oder immer noch ist, dann können wir ganz, ganz viel über das Menschsein lernen, was wir verlernt haben und was uns auch gar nicht beigebracht wird. Ich habe das Gefühl, dass wir, naja, da ist so viel Informationsauslassung, was uns bewusst nicht mitgeteilt wird über diese Ursprünge des Menschseins, dass wir eigentlich nur in Verblendung hineinrennen können. Und da hinzuschauen und zu gucken, okay, wie haben es dann die Urvölker, die wirklich über Jahrtausende sich halten konnten und nachhaltig mit der Natur gelebt haben, auf welchem Fundament haben die aufgebaut? Wie war die Kultur? Wie waren die religiösen Aspekte? Da hat man auch immer ähnliche, ich möchte sagen, pantheistische, also naturreligiöse Züge wahrnehmen können. Und das ist natürlich auch durch, ja, die kirchliche Indoktrination alles sehr verzerrt worden.
Ja, das stimmt. Ich finde das sehr spannend, dass du das jetzt, diese Naturverbundenheit auch so angesprochen hast, was ja auch zu dem, finde ich, zu dem neuen Wir dazugehört. Da geht es ja nicht nur um das, dass wir Menschen in einer Gemeinschaft leben, sondern dass wir auch mit dem Tier- und Naturreich und auch mit Mutter Erde wieder in Einklang sind. Also es schließt ja das eine, schließt ja das andere nicht aus. Und weil du jetzt auch von den runden Häusern gesprochen hast, ich habe mir da vor Jahren auch schon Gedanken gemacht, warum wir eigentlich in eckigen, warum bei uns alles eckig ist. Es ist alles eckig und kantig und da ist überhaupt nichts mehr rund und geschmeidig. Und da habe ich mir auch Gedanken gemacht und vor kurzem habe ich eben eine Firma gefunden, die so Strohlehmhäuser baut, eben auch rund. Da ist alles rund, die Fenster sind rund, der Grundriss ist rund. Und ich habe mir das, die Innenräume so angesehen und habe mir dann gedacht, es ist krass, wie alles, was wir kennen, kannst du in diese runden Häuser eigentlich gar nicht mehr reinpacken. Wie du kannst weder Bilder an die Wand hängen, noch kannst du eine Küche reinstellen. Also da muss man wirklich komplett neu denken. Wie leben denn diese Urvölker? Weil du gesagt hast, runde Häuser, wie leben die denn in der Naturverbundenheit? Wo ist denn da dieses Wir mit der Erde?
Ich mag kurz nochmal auf dieses
Ja.
Rundbeispiel eingehen, weil das
Gerne.
sehr charakteristisch klassisch ist Wir wissen ja, das Äußere spiegelt unser Inneres. Wenn wir jetzt die ganze Zeit in eckigen Räumen sind, dann wird, ich möchte ganz plastisch sagen, unsere Innenwelt, unsere psychische Innenwelt auch eckig. Das heißt, da wird dieses Prinzip, dieses Maßprinzip angesprochen dadurch. Wir werden in uns kantig. Ne? Wir werden hart, wir werden, es ist leichter, in Struktur reinzugehen. Also es hat auch durchaus Vorteile. Aber dieses, du hast es angesprochen, dieses Geschmeidige, dieses Sanfte, dieses Wendige, dieses Fließende, also das wässrige Prinzip wird in eckigen Räumen überhaupt nicht präsent. Mhm. Und die innere Psyche, also du wirst dich, wenn du in einem Rundraum bist, mit runden Fenstern, wo alles diesem Prinzip entspricht, dann wird sich deine innere Psyche dadurch wandeln und alles, was du in dir trägst. Und da könnte man ansetzen zu deiner Frage, wie genau ist denn das soziale Miteinander? Es ist wirklich schwer für einen westlich konditionierten Verstand, sich vorzustellen, wie innig, herzlich und zutiefst verbunden man in einer indigenen Dorfkultur. Ich meine, ich habe ja da auch nicht gelebt. Das ist, ich kann ja nur durch sowohl meine inneren Wahrnehmungen als auch von dem, dass ich ein ganz starkes Gefühl habe, okay, das entspringt dem ursprünglichen Miteinander, das ist so, wie es eigentlich im menschlichen Design gedacht ist. Und da ist irgendwas schräg. Da ist irgendwas abgezweigt und verdreht worden. Ich habe das Gefühl, an so vielen Stellen ist alles um 180 Grad einmal verdreht. Also unser Innenleben als etwas, ja, sehr zutiefst verbunden ist, wird getrennt. Ich finde es ganz, also frappant, unterschiedlich, wenn man jetzt sich die indigenen Kulturen anschaut und die heutigen Kulturen, wie zwei bestimmte Punkte stattfinden. Das ist einmal Geburt und Tod. Also wie kommen Menschen auf diese Welt und wie gehen sie von dieser Welt? Also wir haben sowohl das Thema rund um Geburt, Kinder, Kindeserziehung völlig verdreht in der modernen Gesellschaft und wir haben das Thema rund um Altern, Sterben und Tod völlig verdreht. Und diese beiden Punkte sind in indigenen Kulturen so diametral verschieden von unserer modernen Art, das zu sehen. Da lohnt es sich wirklich, an diesen beiden Punkten tiefer reinzugehen, die Glaubenssätze zu überprüfen, zu schauen, okay, wie kann denn eine Seele wirklich traumafrei auf diesen Planeten kommen? Wie ist ein natürlicher Geburtsprozess? Es gibt auch viele im spirituellen Bereich, die sich mit alternativen Geburtswegen beschäftigen, Hebammen, die Sachen anders machen. Aber auch da, der gesellschaftliche Druck ist so groß, zum Beispiel über absolut horrende Versicherungen, die zahlen müssen als Hebammen und so weiter, dass es fast nicht möglich ist, einen natürlichen Lebensweg als Mensch von Geburt bis zum Tod hier zu durchlaufen, ohne nicht massive gesellschaftliche Programmierung reinzubekommen.
Ja, das stimmt. Ja. Also es ist ja generell alles durchtränkt mit dem, wie du vorhin gesagt hast, so um 180 Grad verdreht. Das bekommen wir ja schon in der Schule mit. Das ist ja, wir bekommen es von den Eltern mit, weil die genau dieses selbe Programm durchlaufen haben. Was gibt es denn da für Wege hinaus aus dem Schlamassel, ich sag mal so? Was haben wir denn für Wege? Ich meine, wir sind ja jetzt in der Wandelzeit. Es wird sich jetzt die nächsten Jahre aus meinem Gefühl sehr, sehr viel tun, auch im Bereich der Schulen, der neuen Schulen. der Erziehung vermutlich dann auch wird einhergehen. Aber was haben wir denn für Möglichkeiten aus diesen alten, ja, aus diesen alten Mustern, in denen wir richtig drinnen kleben quasi? Was haben wir denn für Möglichkeiten, da raus und mehr ins Wir zu gehen? Also du hast eh vorhin schon angesprochen, ein erster Schritt ist auf jeden Fall der Schritt zu sich selbst. Es bringt nichts, wenn wir alle in das Wir laufen, aber uns selber nicht wirklich verstehen und nicht wirklich die Dinge aufgearbeitet haben. Aber was ist denn für uns als Menschheit aus deiner Sicht eine gute Möglichkeit, diese alten Strukturen mal loszulassen und neu aufzubauen?
Also ich würde immer damit beginnen, das Alte in Frage zu stellen. Und ich meine, für die meisten ist der Loslassprozess kein freudvoller, schöner. Wir haben in der westlichen Gesellschaft haben wir dieses Prinzip von Aufnehmen, Festhalten. Und in anderen Kulturen, wo zum Beispiel der Tod ganz anders gesehen wird, da wird dann auch ganz automatisch natürlich viel leichter losgelassen. Wenn du gut Freund mit dem Tod und der Vergänglichkeit bist, lässt du viel leichter alles los. Dadurch, dass wir das Prinzip des Todes und das Prinzip der Vergänglichkeit in unserem westlich konditionierten Mind verdrängen und unterdrücken, fällt es uns auch ganz, ganz schwer, Sachen loszulassen. Weil es einfach, weil wir versuchen einfach an allem, was kommt, irgendwie festzuhalten. Also nicht umsonst in allen spirituellen Traditionen ist dieses Attachment, diese Anhaftung eines der größten Blindheiten, in die wir reinrennen können. Also erstmal in Frage stellen, radikal alles, um einen Loslassprozess, einen Ablöseprozess oder Abnabelungsprozess in die Wege zu leiten. Und da ist es ganz wichtig, dass wir haben vorhin von den Prinzipien gesprochen, dass wir von dem Feststofflichen ins Flüssige und dann ins feinstoffliche Prinzip rüber wechseln. Erstmal in uns, in unserer Psyche. Das heißt, von einem ganz klar strukturierten, durchgeplanten, also dieses sehr numerologische, dieses, ne, alles ist linear aufgebaut, von dieser Art von Denken und sich innerlich empfinden, sich loslösen und wieder ins Fließen kommen, sich wieder mit dem Wasserprinzip verbinden, und die Strukturen, die sich in der vergangenen Epoche, das ist in diesem Kali-Yuga, wo es auch sehr feste Strukturen gab, da wieder durch den Wassermann ins Fließen zu kommen jetzt. Und das sind einfach Prinzipien, die in der Zeitqualität jetzt mit reinkommen. Wir werden mitbekommen, heutzutage ist es ganz, ganz schwierig, mehr Sachen langfristig zu planen. Du weißt nie, was morgen ist quasi, ne? Und wie kannst du dich im Treibsand entspannen? Ja, also wie kannst du in einer Welt, die so sehr im Wandel ist und in einem Lebensweg, wo du nicht weißt, was morgen auf dich zukommt, wie kannst du dort so hinein entspannen, dass du absolut im Frieden bist, dass du keinen Widerstand dagegen aufbaust und dass du wirklich lernst, mit dem Fluss, mit dem inneren Fluss, gegen den großen Main-Fluss, deinen inneren Fluss folgend.
Ja, das ist das Thema Vertrauen. Das ist auch das, was ich die letzten Wochen, speziell Monate, auch Jahre eigentlich, lernen durfte. Wirklich auch durch teilweise sehr harte, schwierige Situationen, aber einfach wie Wasser zu sein, du hast es so schön gesagt, einfach dieses fließende Prinzip, das ist mir auch immer klarer geworden die letzten Jahre. Einfach egal, das Wasser in einem Bach oder in einem Fluss fließt, wenn da ein Stein ist, bleibt es nicht stehen und beschwert sich bei dem Stein, sondern es fließt einfach herum. Und das ist auch das, dieses Vertrauen zu haben, egal wie viele Steine im Weg liegen, ich finde immer einen Weg herum und ich fließe einfach weiter. Ja, das ist sehr, sehr spannend, ja. Aber nochmal zurück zum Wir. Was können wir jetzt zum Beispiel aktiv tun? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte da etwas tun, oder wenn Leute zuschauen und die sagen, sie spüren auch, dass da etwas Neues kommt in ihnen, dass sie dieses Alte nicht mehr wollen, sie möchten da was Neues aufbauen. Gehen wir davon aus, dass die Menschen sich jetzt wirklich auch mit sich dann schon beschäftigen und dass da einfach gute Loslösung, wie du es genannt hast, auch ist. Ja, wie können wir, was sind die Schritte zu einer wirklichen Gemeinschaft? Weil jetzt ist ja doch alles sehr gespalten und sehr getrennt. Wie können wir aus dieser Spaltung wieder rein in ein Miteinander, ein Füreinander? Hast du da irgendwie gute Impulse?
Also es kann sein, dass diese Trennung oder Spaltung, die jetzt zum Teil passiert, dazu führt, dass wir uns auf einer höheren Ebene wieder verbinden können. Also wir müssen uns erstmal ablösen von dem, was trennt, um dann auf einer höheren Ebene uns wieder zu verbinden. Deswegen, ja, ich möchte sagen, es gibt auch sowas wie eine natürliche Art, dass sich Menschen gerade zusammenfinden, dass Sachen rausselektiert werden, dass es geschaut wird, wer entspricht welcher Resonanz, wer geht in welche, ja, mit welchen Welten einfach in Resonanz. Und da wirklich auch, also es ist schwer, eine Pauschallösung da zu finden, zu sagen, okay, das gibt es jetzt zu tun. Also für mich ist das Zentrale, dass wir alle eine intuitive Führung haben, ein Herzensradar, was uns durch unser Leben führt. Und dieses Herzensradar ist von der Seele geführt, quasi von einer höheren Instanz. Und wenn du, wenn ich, wenn wir alle immer mehr ins Innere lauschen gehen und immer mehr diese Entscheidung von diesem Herzensradar, von dieser Seelenführung ausbekommen, dann führt es uns zur rechten Zeit, am rechten Ort, mit den rechten Menschen zusammen und Synchronizitäten entstehen einfach. Also das heißt, es geht auch so ein bisschen von der Außenorientierung zur Innenorientierung, damit die innere Führung wieder greifen kann. Weil wir können dieses neue Miteinander und auch diese Frage nach, wie kann ich handeln, nicht, der können wir nicht Raum geben, wenn wir diese innere Führung, ne, diese Seelenführung nicht wahrnehmen können, weil sonst bleibt das Handeln immer stumpf, sonst handelt man, aber man kommt nicht voran. Also ich finde dieses Prinzip, das ist auch ein ostasiatisches von Wu Wei, also das heißt Handeln ohne zu handeln. Da ist auch manchmal weniger mehr. Das heißt, je weniger ich tue, aber wenn ich dann etwas tue, dann kommt es aus der Anbindung und dann bewirkt es viel. Weißt du, ganz, ganz viele Menschen in dieser Welt machen unendlich viel, aber es passiert nichts, weil sie im Maschinerie-Hamsterrad sind. Und dann gibt es dieses Prinzip von, wir setzen eine kleine Nadel an der richtigen Stelle und ganz, ganz viel passiert. Ein kleiner Impuls an der richtigen Stelle und ganz viel kommt in Bewegung. Also auch da aus dieser Idee, der Handlungssucht, in die wir als westlich konditionierter Mind reingerutscht sind, wieder rauszukommen, um zu erkennen, manchmal kann eine Handlung dann erst kraftvoll Wirkung erzielen, wenn sie wirklich aus der inneren Stille heraus passiert. Und da sich immer wieder vor jeder Handlung zu zentrieren, reinzuhorchen, lieber nochmal abzuwarten und zu gucken, okay, gehe ich einer Handlungssucht nach gerade? Mache ich was einfach nur, um was zu machen, um mich abzulenken? Oder kommt das wirklich als ein seelischer Impuls, weil es mich gerade dahin führt?
Das ist ein schöner Impuls, ja. Das hat mir jetzt so dieses Bild gezeigt, dass wir im Grunde gar nichts tun müssen, um eine neue Gemeinschaft zu erschaffen, sondern wenn wir alle bei uns anfangen und auf die innere Stimme hören, auf die innere Führung hören, dann wird sich das, so wie ich das jetzt fühle, ganz von alleine ergeben. Dann eben, wie du sagst, die Menschen finden sich, die Dinge verknüpfen sich und dann wird das ganz von alleine passieren. Ja? Das ist ein sehr schönes Bild, ja.
Ja, und vor allem wirst du dann wissen, dass es richtig ist. Also der Zweifel ist komplett weggewischt, wenn die innere Führung greift.
Und so, jetzt sind wir wieder hier. Zoom hat den Geist aufgegeben, wieder mal. Ja, wo hat es uns unterbrochen? Wo sind wir stehen geblieben? Robin, weißt du es noch?
Ja, es sollte uns darauf hinweisen, dass wir nicht der Handlungssucht folgen, sondern dass wir einfach frei fließen mit allen Impulsen, die kommen. Ja. Also ich sehe das auch, ne, wenn die Technik versagt oder wenn was auch immer passiert, das sind ja auch Steine und wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können jetzt wie das Wasser rumfließen und einfach weitermachen, wieder in den Fluss eintauchen. Oder ne, in Widerstand gehen, ja, und uns dann daran aufreiben. So. Und das, ja, ist eigentlich, also ich finde, die Lebensschule schickt uns wirklich immer konstant, konsequent die Prüfungen für unsere inneren Entscheidungen. Also das heißt, ja, wenn wir sagen, okay, wir wollen werden wie Wasser, was wird uns das Leben schicken? Es wird uns Steine schicken und dann werden wir getestet daran, ob wir wirklich ins Fließen kommen, egal was passiert. So, ja. Und zurzeit kriegen viele Menschen gerade sehr große Prüfungen. Das ist wirklich enorm, ne, wie viele Existenzen gerade zugrunde gehen, finanzielle, andere Formen von Leben, die sich Menschen aufgebaut haben, wo es jetzt einfach nicht mehr weitergeht. Und gleichzeitig ist es so eine große Gnade, weil es öffnet für etwas Neues.
Ja, das habe ich auch für mich erlebt, dass generell die letzten, ich glaube speziell das letzte Jahr, also die letzte Jahreshälfte, also was da alles abgegangen ist, auch in mir, ich habe so viele neue Dinge in mir gefunden quasi. Neue Wege haben sich aufgetan, wo ich auch gefordert war, einfach wie Wasser zu sein. Weil es ist oft wirklich, sehr, sehr oft bei mir speziell, war es der Weg ins Ungewisse. Und dass man verlässt seine Komfortzone sehr ungern. Und einfach da zu sagen, okay, ich weiß nicht, wo es hingeht, aber ich fließe jetzt einfach mal dahin, weil mein Herz sagt mir, das ist der Weg. Auch wenn der Denker sagt, oh Gott, nein, tu das nicht. Wir wollen hier bleiben in der Komfortzone. Also da tut sich schon sehr, sehr vieles auf. Und wie du gesagt hast, das öffnet einen neuen Raum. Das ist auch das, was ich den Menschen so gerne mitgeben möchte. Das ist egal, wie große Steine das sich im Weg befinden. Es gibt immer einen Weg. Also es gibt immer eine Lösung. Man muss sich einfach für sich einfach nur, oder man darf sich für sich öffnen, weil man kann entweder in den Widerstand gehen und sagen, nee, ich will das alles nicht, oder man kann wie Wasser einfach mitfließen und sagen, okay, ich lasse mich jetzt einfach drauf ein, auch wenn ich jetzt nicht weiß, wie schlimm das es wird. Und meistens wird es wunderschön, wenn man sich drauf einlässt, ist so meine Erfahrung, dass es genau das Gegenteil ist von dem, was man sich denkt. Und ja, das sind dann sehr, sehr schöne Geschenke dahinter, wenn man sich da einlässt.
Ja, die unangenehmen Erfahrungen sind ja auch nur deshalb unangenehm, weil wir Widerstand vor ihnen haben. Ne, ein Gefühl, egal welche Farbfacette es hat, wird ja nur dadurch wirklich unangenehm oder leidvoll, wenn Widerstand vor dem Gefühl ist. Also das heißt, wenn man widerstandsfrei auch unangenehme Empfindungen einfach nur empfindet, dann ist da jede leidvolle Konnotation von weg. Und das ist einfach so schön, wenn man es schafft, mit dem Leben zu gehen und nicht gegen das Leben. Und da haben wir halt gesellschaftlich so viele Programme, die wirklich antibiotisch sind, also Antibios gegen das Leben gerichtet. Ja. Unser ganzes Menschsein, was uns beigebracht wurde, ist eigentlich antibiotisch. Wir versuchen das alles so steril und sauber und so klinisch strukturiert wie möglich zu halten und merken gar nicht, wie sehr wir das Leben damit abschneiden.
Ja, dieses, wie du es gesagt hast, dieses Klinische, das ist ja auch, es ist sehr künstlich alles geworden. Auch speziell die letzten Jahre sieht man, wie künstlich alles ist. Es geht gar nicht mehr um den Menschen. Es ist alles wirklich nur mehr dieses technologische, künstliche, das uns wirklich vom Menschsein wegbringt. Da würde mich jetzt interessieren, was ist denn für dich das ursprüngliche Menschsein? Wie siehst du denn das?
Ja, also stellen wir uns mal vor, wir sind einfach abends zusammen alle am Lagerfeuer und wir haben den Tag über irgendwie am Feld gearbeitet, eine schwere körperliche Arbeit, und doch sind wir erfüllt. Wir haben mit den Händen etwas geschafft, etwas erschaffen. Wir haben die Erde umgegraben, wir haben uns mit den Händen begriffen. Und der Körper ist also, man ist sehr verkörpert, man strahlt innerlich auch. Also ich kriege gerade mit, dass so viele Menschen sich selber energetisch nicht mehr beleben können, weil sie nicht im Körper sind. Und wir sind einfach ganz natürlich miteinander. Also es ist nichts Gekünsteltes. Wir versuchen nicht durch soziale Manipulationen den anderen irgendwie irgendwo hinzuführen oder irgendwie darzustellen, mich selbst. Ne? Also wir versuchen ja so oft in dem Miteinander, dass du ein möglichst gutes Bild von mir hast, von meiner Idee von gut, oder dass der so und so ein Bild von mir hat. Diese ganzen gekünstelten Fassaden sind einfach runter. Man ist direkt, man ist da, man ist bereit und offen für sich einlassen. Ne? Bereit und offen, einfach mit jeder Facette, die das Menschsein mitbringt, einfach damit da zu sein. Und wenn wir mal angucken, wir haben ja in der modernen Gesellschaft diesen Arbeitsbereich und dann haben wir den Freizeitbereich. Und ganz viele Freizeitaktivitäten sind Sachen, die uns stärker in den Körper bringen, Sachen, die uns aktivieren oder die Abenteuer aktivieren oder irgendwie sowas. Und das ist eigentlich das, was wir früher ganz natürlich hatten. Was wir früher, also ich sag mal so, dass in früheren Kulturen war das Miteinander so aufgestellt, dass ganz, ganz viele Entwicklungsschritte kommen mussten. Es ging nicht anders, als dass in der Adoleszenz mit 14, 15, dass der Mensch erwachsen wurde. Es ging nicht anders. Also das musste passieren. Diese Stufen, Schwellen in der Entwicklung werden einfach heutzutage nicht mehr durchschritten. Und da bleibt einfach viel sehr retardiert, sehr zurückgeblieben in dem inneren Reifungsprozess. Und das natürliche Menschsein ist ein sehr gereiftes, also ein, Also Reife erkenne ich nicht darin, wie viel Geld jemand verdienen kann oder wie gut jemand irgendwie, ne? Reife ist Reife im Umgang mit sich und seinen Emotionen auf der einen Seite. Also diese emotionale Intelligenz steckt bei Reife ganz doll drin. Auch die soziale Intelligenz steckt auch bei Reife drin. Und da sind wir einfach retardiert, also zurückgeblieben und unreif gerade. Also wir haben so ein paar Parameter in unserer Gesellschaft, dieses technologische, digitale, schneller, höher, weiter, dieses Arbeits- und Produktivitätsbewusstsein haben wir massiv erhöht, aber das Weibliche, das Weibliche ist auch das wässrige Prinzip, das fließende Prinzip, was die soziale Intelligenz beinhaltet, diese Parameter haben wir gesellschaftlich völlig vernachlässigt. Und da bleibt einfach das Menschsein auf der Strecke.
Ja, weil es einfach beide Seiten braucht. Also auch wieder dieses in sich, ich mache jetzt unbewusst so eine Liege der Acht, so in sich weiblich und männlich wieder zu vereinen und in Einklang zu bringen. Ich habe auch vor 2 Tagen mit einem ganz lieben Menschen gesprochen und der hat mir auch eben erzählt, dass er aufgewachsen ist und er konnte nie Gefühle zeigen, weil in seiner Zeit war das gang und gäbe, Männer weinen nicht. Und das ist das, wo wir jetzt eher wegkommen davon, wo wir wieder das Weibliche zulassen, auch die Männer. Und ich finde, es war für mich noch nie eine Schwäche, wenn ein Mann weint. Ich sage immer, ein Mann ist ein Mensch. Und wenn Menschen weinen, dann haben sie einfach Gefühle in sich. Und dann ist es egal, ob Frau oder Mann, ob Kind, ob alt. Das ist völlig egal. Also ich möchte auch Mut machen, einfach die Gefühle wieder zuzulassen. Und weil man sperrt sich ja von einem Teil, der so oder zu einem gehört, sperrt man sich ja ab. Und dadurch lebt man nie sein volles Potenzial. Und das ist da auch eben wieder wichtig, die Einheit in sich wieder zu finden. Und dann wird die Einheit auch im Menschsein und im Wir wiederkommen. Bin ich überzeugt davon. Ja.
Ja, absolut.
Lieber Robin, ich finde, du hast sehr, sehr viele schöne Impulse heute gegeben. Ich kann mir da jetzt auch sehr viel mitnehmen. Und bevor wir unser wunderschönes Gespräch beenden, möchte ich dir noch eine letzte abschließende Frage stellen. Und zwar, wenn du jetzt in diesem Moment die Möglichkeit hättest, jeden einzelnen Menschen zu erreichen, also wirklich die gesamte Menschheit, was wäre deine Botschaft?
Es gibt ein höheres Bewusstsein, was uns alle miteinander verbindet. Und du bist Teil davon. Du wirst essentiell von innen heraus aus dieser lebendigen Kraft gespeist. Und diese Kraft fließt durch mich, die Kraft fließt durch dich, durch uns alle. Und Trennung und Unterscheidbarkeit, Unterschiedlichkeit ist Illusion, weil wir alle von der gleichen Quelle abstammen.
Schön. Auch schön. Das ist, da gibt es jetzt nichts mehr dazu zu sagen. Das ist ein wundervolles Schlusswort. Ich danke dir für deine Zeit, lieber Robin. Ich werde unter dem Video für die ganzen Zuseher deine Sachen verlinken. Falls sie Interesse haben, einfach mehr von dir zu erfahren, dein YouTube-Kanal, Webseite und so. Ich finde, du bist ein sehr interessantes Wesen. Du hast in alle Richtungen einfach irgendwie deine Fühler ausgestreckt und es war meine Herzensfreude, mit dir heute zu sprechen. Dankeschön.
Ja, sehr gerne. War mir auch eine große Freude. Danke.
Dankeschön. Alles Liebe.